SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Christian Röhnspieß. Guten Abend. Wie geht's weiter mit der Unterstützung der Ukraine? Das ist eines der zentralen Themen heute und morgen beim EU-Gipfel in Brüssel. Bundeskanzler Scholz hat gestern in seiner Regierungserklärung gesagt, Waffen für die Ukraine seien das Gebot der Stunde. Darüber herrscht auch weitgehend Einigkeit in der EU. Aber welche Waffen, wie viele, von wem und wie bezahlt? Da gibt's noch Klärungsbedarf. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Bundeskanzler Scholz hat sich in Brüssel klar für das Ummünzen der Zinsgewinne in Waffen und Munition für die Ukraine ausgesprochen. Da geht es um Erträge, die niemandem zustehen und die deshalb von der Europäischen Union verwendet werden können, so Scholz. Viele andere Staaten signalisierten ebenfalls Zustimmung zu dem Plan der EU-Kommission, den größten Teil der Zinseinnahmen, rund 3 Milliarden Euro pro Jahr, in die aktuelle Unterstützung der Ukraine zu stecken. Ein Beschluss ist heute dennoch nicht zu erwarten. Neben Ungarn äußern vor allem Österreich und Portugal Skepsis. Es geht um rechtliche Bedenken sowie um Sorgen vor den aus Moskau heute in Aussicht gestellten Vergeltungsaktionen. Auch ob den 27 EU-Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung zum Gaza-Krieg gelingt, ist fraglich. Bundeskanzler Scholz hat sich in Brüssel erneut für einen länger anhaltenden Waffenstillstand ausgesprochen und vor der von der israelischen Regierung geplanten Bodenoffensive in der Stadt Rafah gewarnt. Andere EU-Staaten wünschen sich hingegen eine schärfere Formulierung in Bezug auf das Vorgehen Israels.
Kurz vor dem offiziellen EU-Gipfel haben sich Staats- und Regierungschefs aus mehreren Ländern zu einer Art Atomgipfel getroffen. Deutschland war nicht dabei. Bei uns sind ja inzwischen alle Kernkraftwerke vom Netz. Wir haben bei unserem EU-Korrespondenten Matthias Reiche nachgefragt, was es mit dem Atomgipfel auf sich hat.
Das war eine aus deutscher Sicht etwas bizarre Veranstaltung im Atomium, einem der Wahrzeichen Brüssels. Der Tagungsort war genau wie der Zeitpunkt, also ein Gipfel vor dem Gipfel, geschickt gewählt. Bei dem insgesamt zweitägigen Treffen sind 300 Delegationen aus Politik, Wissenschaft und Industrie dabei. Dazu auch eben heute Morgen Staats- und Regierungschefs. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Ratspräsident Charles Michel waren dabei. Und zum Auftakt sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo, dass im Kampf gegen den Klimawandel die Atomenergie ein Teil der Lösung sei. Also im Grunde geht es bei dieser Veranstaltung um die Wiederbelebung der Atomkraft in Europa und vor allem um die Möglichkeit, dafür EU-Gelder zu aktivieren. Am Rande gab es natürlich viele Proteste von Anti-Atomkraft- und Umweltorganisationen, aber da beginnt offensichtlich etwas, von dem man noch gar nicht sagen kann, wo es dann hinführt.
Und wir kommen nach Deutschland. 14 Verbände und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fordern von der Bundesregierung, endlich das sogenannte Klimageld einzuführen. Grundsätzlich sind sich SPD, Grüne und FDP schon lange einig, dass es das geben soll. Aber wann es tatsächlich kommt, ist immer noch völlig unklar. Einzelheiten von Martin Polanski aus dem Hauptstadtstudio.
Die Ampelparteien hatten zwar im Koalitionsvertrag verabredet, einen Teil der CO2-Kosten beim Tanken und Heizen an die Bürger zurückzugeben, aber unklar ist die Finanzierung. Denn das Geld ist sowieso knapp, sowohl im Bundeshaushalt als auch im wichtigen Klima- und Transformationsfonds KTF. Der paritätische Gesamtverband Fridays for Future und weitere Organisationen fordern die Bundesregierung nun auf, das Klimageld jetzt auf den Weg zu bringen. Zur Finanzierung schlägt das Bündnis vor, die geplanten Staatshilfen für die Ansiedlung von Chipfabriken für das Klimageld zu nutzen. Auch sogenannte klimaschädliche Subventionen könnten gestrichen werden. Carla Remsma von Fridays for Future spricht von einer Blockade des Klimageldes durch die Ampelregierung. Das Verbändebündnis will jetzt ein Modellprojekt starten. Knapp 140 Euro Klimageld sollen an 1000 ausgewählte Bürger verteilt werden.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ist Teil dieses Bündnisses, das eine schnelle Einführung des Klimageldes fordert. DIW-Präsident Marcel Fratscher hat im SWR-Tagesgespräch bekräftigt, es gehe dabei um einen sozialen Ausgleich, aber nicht nur das.
Das große Problem heute ist doch, dass die Politik, aber auch die Unternehmen die soziale Akzeptanz vieler Menschen verloren haben für die notwendigen Veränderungen in unserem tagtäglichen Leben, wie wir mobil sind, wie wir uns ernähren, wie wir uns im tagtäglichen Leben verhalten. Und viele Menschen sagen, in Zeiten hoher Inflation und steigender Mieten jetzt auch noch eine zusätzliche Belastung, beispielsweise bei der Heizung und beim Heizen, das kann ich mir nicht leisten. Und das sind verständliche Sorgen der Menschen. Nur wenn es der Politik nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen, dann wird auch wirtschaftlich die Transformation scheitern. Und dann wird Deutschland auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden entstehen. Dann wird Innovation, grüne Technologien anderswo in der Welt entstehen. Also es geht hier nicht nur um die soziale Ausgewogenheit, sondern letztlich auch um die Frage, ob die deutsche Wirtschaft die Transformation erfolgreich schaffen kann.
Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, fordert junge Menschen auf, sich an Wahlen zu beteiligen. In einer Diskussion auf der Leipziger Buchmesse hat er darauf hingewiesen, dass die Wahlbeteiligung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter dem Durchschnitt liegt. Er hat sich auch dafür ausgesprochen, das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken. Bei der Europawahl dürfen in Deutschland Menschen ab 16 abstimmen. Für den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung reicht es allerdings nicht, wenn Menschen früher wählen dürfen. Er fordert auch, dass junge Menschen besser in die gesellschaftlichen Prozesse eingebunden werden. Dafür müssten mehr Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Menschen, die umweltbewusst mobil sein wollen, nehmen für die kürzeren Wege das Fahrrad. Etwas komplizierter wird's aber, wenn kleinere Kinder mitgenommen werden sollen. Dafür gibt es Kindersitze fürs Fahrrad, Anhänger oder, in den letzten Jahren immer beliebter, große Lastenfahrräder, in denen vorne dann die Kinder sitzen. Besonders sicher ist diese Form des Transports allerdings nicht. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer. Marco Poltronieri berichtet.
Die Ergebnisse der Studie sind ernüchternd. Jedes zweite Kind trägt sowohl bei der Mitnahme im Lastenfahrrad als auch im Fahrradanhänger keinen Helm. Außerdem sind viele Kinder gar nicht oder nicht richtig angegurtet. Die Forscher untersuchten Unfälle mit Lastenfahrrädern, Fahrradanhängern und Kindersitzen. Vor allem bei den dreirädrigen Lastenrädern sehen sie Verbesserungsbedarf. Diese seien hochgradig kippanfällig und Sitzbänke und Rückenlehnen für eine sichere Beförderung nicht ausreichend. Fahrradanhänger und Kindersitze kommen in der Studie etwas besser weg. Schwächen gibt es aber auch hier. So stellt sich ein Fahrradanhänger bei einer plötzlichen Bremsung schnell quer und ist leicht zu übersehen, während beim Kindersitz die Fallhöhe bei einem Unfall problematisch ist. Die Forscher würden deshalb das Höchstgewicht für Kinder gerne auf 22 Kilogramm begrenzen. Insgesamt, so das Fazit der Experten, sind Radunfälle mit mitfahrenden Kindern zwar relativ selten, sie nehmen aber zu.
Fokus Südwest.
Wer Ärger mit staatlichen Stellen hat, kann sich beschweren. Zum Beispiel bei Bürgerbeauftragten. Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Schleicher-Rothmund, hat heute ihren Bericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Das Ergebnis könnte man so zusammenfassen: Der Ärger wächst. Die Zahl der Eingaben ist um rund 6% gestiegen. Armin Angele aus der Redaktion Landespolitik gibt uns einen Überblick.
Demnach entfielen die meisten Eingaben erneut auf den Justizvollzug. So hätten etwa Gefangene bemängelt, dass es zu wenig Sportangebote gebe. Viele Bürger hätten sich darüber beschwert, dass Verwaltungen zu lange benötigten, um Anträge zu bearbeiten. Die Bürgerbeauftragte sagte, die Verwaltungen führten das auf den Fachkräftemangel zurück oder weil sie ständig zusätzliche Aufgaben bekämen. Außerdem hätten sich Bürger etwa über den Lärm einer Autowaschanlage und den Lärm von Wärmepumpen beschwert. Viele Beschwerden habe es auch zu Verkehrsthemen gegeben, etwa weil Autos zu schnell fuhren oder in einer Ortsdurchfahrt starker Lkw-Verkehr war.
Schulbeginn um 7.50 Uhr. Das war und ist ganz schön früh. Immer wieder wird in Deutschland darüber diskutiert, ob das wirklich gut ist für junge Menschen. Bei mir ist es zwar schon eine Weile her, aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich in den ersten zwei Unterrichtsstunden nur bedingt geistig anwesend war, weil eigentlich noch nicht so richtig wach. Ich wäre vermutlich sofort dabei gewesen bei dem Modell, das am Gymnasium Plochingen nach den Osterferien getestet wird. Gleitzeit für Schülerinnen und Schüler. Die können sich aussuchen, ob sie morgens um 7.50 Uhr kommen wollen oder erst um 9.40 Uhr. Till Richter ist einer der Lehrer, die das Projekt betreuen. Im Interview mit SWR Aktuell hat er erstmal darauf hingewiesen, dass das kein Projekt der ganzen Schule ist.
Die Klasse 7a testet. Es ist wirklich die Klasse, die in meinem Deutschunterricht auf die Idee gekommen ist. Wir haben eine Einheit gehabt zu informieren und argumentieren. Und anstatt irgendwelche fiktiven Fälle zu nehmen, habe ich mir überlegt, dass wir über das sprechen, was die Schülerinnen und Schüler wirklich an der Schule mögen oder eben nicht mögen. Und da kam auffällig oft der Unterrichtsbeginn als etwas, was sie nicht mögen. Also haben wir gemeinsam darüber geschrieben, haben darüber berichtet, wie sich die Schülerinnen und Schüler fühlen, haben dann ein bisschen recherchiert, was gibt's noch für Möglichkeiten, haben wissenschaftliche Studien angelesen und dann hat die Klasse wirklich selbst dieses Projekt entwickelt mit der sogenannten freiwilligen Lernzeit oder Gleitzeit. Und es ist wirklich der Test der Klasse. Wir als Schulleitung haben der Klasse das erlaubt, das zu testen. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Und sonst so?
Die wahrscheinlich berühmteste Badehose der Welt kommt nach Bad Rappenau im Kreis Heilbronn und dort ins Bikini Art Museum. Das hat nämlich gerade eine Original-Badehose von David Hasselhoff aus der Serie Baywatch ersteigert. Ulrike Schirmer mit den Details.
Die Badehose ist für umgerechnet rund 2.700 Euro mit Nebenkosten unter den Hammer gekommen. Ein fairer Preis, wie der Sprecher des Museums Severin Schuler dem SWR sagte. Alle Stücke danach, die das Spezialauktionshaus in Dallas in den USA angeboten hatte, hätten weit mehr gekostet. Die Freude unter den Museumsbetreibern ist groß, denn die Baywatch-Badehose wird jetzt direkt neben dem Badeanzug von Baywatch-Co-Star Pamela Anderson ausgestellt. Für den hatte das Museum im Vorjahr bereits rund 30.000 Euro ausgegeben.
30.000 Euro für Pamela Andersons Badeanzug, aber nur 2.700 Euro für David Hasselhoffs Badehose. Und wir grübeln jetzt alle, wie sich wohl der deutliche Preisunterschied erklärt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.